Der Wert eines Menschen zeigt sich an der Würde seines Todes. Wie und wofür man stirbt, das ist man selbst. Und der Mensch hat einen Anspruch auf einen würdigen, ihm gehörigen Tod. Dass die Nazis Millionen von Menschen diese Würde stahlen, machte sie zu Zynikern eines blanken Wahns.
Diese Zeilen schrieb Otel Eicher in Erinnerung an Sophie Scholl in seinem 1985 verfassten autobiografischen Buch »Innenseiten des Krieges«. Das Geschick von Hans und Sophie Scholl, die wegen ihrer Flugblätter gegen das nationalsozialistische Regime hingerichtet wurden, prägte Otel Eicher bis ans Ende seines Lebens. Und dieses Leben sollte wie das Material in den Händen eines Handwerkers bearbeitet werden, um als Antwort auf den Tod der beiden Wert zu haben. So nahm es sich Otel Eicher wenige Tage, nachdem Hans und Sophie Scholl unter dem Fallbeil gestorben waren, vor. Er war damals 20 Jahre alt. Die enge Verbindung zwischen ihm und den Geschwistern Scholl beruhte auf Gegenseitigkeit. Besonders eng war sie zu Sophie Scholl. Wie sehr sie Otel Eicher schätzte, drückt ein Brief vom November 1942 an einen Bekannten aus.
Er hat auf mich nicht nur gewirkt durch das, was er sagte, sondern durch das, was er ist. Man spürt in ihm das Wirken des Geistes, wie ich es von keinem anderen erlebt habe.
Sophie Scholl nimmt hier Bezug auf Otel Eichers scharfe und tiefe Gedanken und seine enorme Belesenheit, aber ebenso auf sein Christsein und die damit verbundene Ausstrahlung. Für die protestantisch geprägten Scholl-Geschwister wurde der Katholik Eicher zum geistlichen Begleiter. Insbesondere Sophie regte er immer wieder zur Beschäftigung mit wichtigen Themen und dazugehöriger Literatur an und forderte sie so heraus. Einen hohen Stellenwert hatte die Beschäftigung mit dem Kirchenvater Augustin, aber auch mit Thomas von Aquin. Daneben spielte der katholische Schriftsteller Georges Bernanos eine große Rolle, dessen Protagonist in seinem Roman »Tagebuch eines Landpfarrers« zu einer Art Leitfigur der jungen Menschen wurde. Otel Eicher hatte sich mit seiner Bildung selbst die geistige Reserve geschaffen, um den Nationalsozialismus überstehen zu können. In Innenseiten des Krieges bemerkte er dazu:
Das entscheidende Mittel im Dritten Reich zu überleben war das Buch. Man musste ein Territorium ausfindig machen, für das keiner der Nazis zuständig war. Bücher ausfindig machen, die streng wissenschaftlich waren, aber so doppelbödig, dass der aktuelle Klartext herüberkam. Wer es lesen konnte, spürte, dass Theologie, Philosophie, Kulturgeschichte in erster Linie Anlässe waren, um zur Sache zu kommen.
So hatte sich Otel Eicher ein beeindruckendes Wissen erarbeitet, vornehmlich auf theologischem, philosophischem und historischem Gebiet. Es stärkte die Haltung, die ihm sein katholisches Elternhaus vermittelt hatte, das klar gegen Hitler und den Nationalsozialismus eingestellt war. Davon geprägt, malte der zeichnerisch hochbegabte Eicher als 12-Jähriger ein Anti-Hitler-Plakat, verweigerte den Hitlergruß und den Eintritt in die Hitlerjugend. Stärkung und Anregung, auch bezüglich seiner Lektüre, erfuhr er zudem durch den Pfarrer seiner Heimatgemeinde Franz Weiß. Der plante den Aufbau einer gegen den Nationalsozialismus gerichteten Geheimorganisation von Priestern. Zu einem darauf bezogenen Treffen nahm er Otel Eicher mit. Der 15-Jährige erlebte die begeisterte Zustimmung der versammelten Pfarrer auf die Rede von Franz Weiß und hielt den Eindruck davon später in seinen Innenseiten des Krieges fest.
Ich saß als Einziger, der keine Soutane trug, in einer hinteren Ecke. Es gab einen frenetischen Beifall. Mitten in der Flut der braunen Weltanschauungen standen wir auf einem Felsen. Dieses Erlebnis erwies sich als unsinkbares Floß. Ich konnte, wenn es kritisch wurde, immer wieder darauf zurückspringen.
Mit 17 Jahren kam Otel Eicher, vermittelt durch seinen Schulkameraden Werner Scholl, zum ersten Mal in das Haus der Familie Scholl am Münsterplatz in Ulm. Das war im Oktober 1939. Dort befassten sich die Geschwister Scholl mit Freunden, mit schöngeistiger Literatur und Kunst. Unter dem Eindruck des gerade begonnenen Krieges waren zunehmend politische und religiöse Fragestellungen aufgekommen. Otel Eicher machte nun Lektürevorschläge, inspirierte und forderte, trieb an und begeisterte. Unter seinem Einfluss entstand ein äußerst reger Austausch, bei dem die Themen ineinander griffen.
Wenn du über Gott redest, redest du sofort über Politik. Und wenn du über Politik redest, redest du sofort über persönliche Beziehungen. Und alle Themen spiegeln sich, haben einen engen Zusammenhang miteinander. Das ist was sehr Überraschendes, diese ganz großen Lebensthemen alle so auf eine Richtung bündeln zu können. Die Richtung heißt, wir wollen unser Floß stärken, so ungefähr. Wir wollen sicher weiter tuckern in dieser Notzeit.
So beschreibt der Philosoph Matthias Rugel, der sich intensiv mit Otel Eicher befasst hat, das, was den Freundeskreis ausmachte. Zunehmend ging es um die Festigung der Persönlichkeit, um in der dunklen Zeit zu bestehen. Und das hieß, die christliche Prägung zu vertiefen. Otel Eicher nahm dabei entscheidenden Einfluss, besonders nachhaltig auf Sophie Scholl. Im März 1942 verbrachten die beiden ein Wochenende in einem Gasthof im Elsass. Sophie entkam so für ein paar Stunden dem Kriegshilfsdienst bei der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt. Otel Eicher war als Soldat eingezogen worden, obwohl er sich gezielt die linke Hand verstümmelt hatte. Kurz vor seinem Einsatz an der Ostfront genoss er das intensive Zusammensein mit Sophie Scholl, die endlosen Gespräche über Gott, die Welt und das Leben, über Politik und Glauben. In der Erinnerung daran zeichnet er in seiner Autobiografie ein liebevolles Bild der Gefährtin.
Sophie hatte ein Gesicht, wie ich Gesichter mag. Sie hatte eine Frisur, wie mir Frisuren gefallen. Sie hatte einen Körper, wie ich Körper mag. Den Kopf neigte sie ein wenig schräg nach hinten, blinzelte gegen die sinkende Sonne und hatte einen Gang mit leicht vorgeschobener Hüfte, die Füße etwas auseinandergestellt, wie ich. Die dunklen Haare von ihrem Bubikopf fielen auf die geneigte Seite. Es blieben uns der Samstagabend, die Nacht und der nächste Morgen. Dann mussten wir wieder zurück. So blieben wir die ganze Zeit in einem kleinen Gasthof in der Eckbank am Fenster und hatten kaum Zeit, einmal über die Wiese zu gehen.
Am 31. Oktober 1943, 8 Monate nach der Hinrichtung von Sophie und Hans Scholl, schrieb Otel Eicher an den katholischen Publizisten Karl Muth:
Ich weiß auch, wie ich selbst in diesen Tod verflochten bin. Sie hat mir in Bad Hall alles dargelegt.
Sophie Scholl hatte Otel Eicher 2 Monate vor ihrem Tod in Bad Hall im Lazarett besucht. Darauf bezog er sich hier und deutete an, von ihr über die Flugblattaktionen der Weißen Rose informiert worden zu sein. Wie viel er davon wusste, ist nach wie vor unklar. In ihren Tod verflochten sah er sich wohl vor allem durch seinen Anteil an ihrer persönlichen Entwicklung, die ihr den Mut und das Gottvertrauen für ihr Tun gegeben hatten. Nach der Hinrichtung der Scholl-Geschwister blieb Eicher der Familie Scholl eng verbunden. 1952 heiratete er Sophies ältere Schwester Inge. Mit ihr arbeitete er bereits seit Kriegsende an einer Neugestaltung Deutschlands im Sinne von Hans und Sophie Scholl. Dafür stand unter anderem die Gründung und Ausrichtung der Hochschule für Gestaltung Ulm. Dem Grafikdesigner Eicher ging es darum, die Infrastruktur des Lebens, Verkehr, Architektur, Städtebau und die Dinge des täglichen Gebrauchs den Menschen dienstbar zu machen, sie von dysfunktionaler Überformung und von politischem Missbrauch zu befreien.
Die Dinge in ihren eigenen zur Gültigkeit zu bringen, das ist das große Anliegen von Otl Eicher. Man kann die Dinge einfach angucken und dann zeigen die ihren eigenen Wert. Das, wozu sie da sind und wo sie stark sind, wo sich wirklich was entwickeln lässt, ohne dass man seinen Vorteil, den Vorteil einer Gruppe, irgendein Spezialinteresse, das man irgendwo reinschiebt, damit bedient.
Statt solcher Inanspruchnahme sollen die Dinge und die Menschen selbst wirken. An die Stelle von Machtrepräsentation sollen Gebrauchswert und Funktionalität zur Bewältigung des Lebens treten. Eicher hat durch solche Erfassung des Wesens das Erscheinungsbild großer Organisationen und Firmen im Nachkriegsdeutschland geprägt. So stammen das Logo der Sparkasse und der Kranich der Lufthansa von ihm. Man kann ihn als Wegbereiter des Corporate Designs bezeichnen. Spektakulär war sein Design der Olympischen Spiele in München 1972. Seine Piktogramme, die Menschen vieler Sprachen und Herkunft leichte Orientierung ermöglichten, die Gestaltung Münchens als eine Art Park der Begegnung, die ausgewählten Farben, das alles zeigt ein neues, ein erneuertes Deutschland. Einer seiner Mitstreiter bei diesem Projekt, der Architekt Günter Behnisch, erinnerte sich später,
dass wir alle zusammen, die wir da gearbeitet haben, doch aus dem Farbkreis die Farben herausschneiden sollten, die verbraucht sind durch Macht. Purpur, Violett. Es ging ein knappes Viertel des Farbkreises raus. Eicher schlug vor, dass wir uns in der hellblauen, hellgrünen Sphäre bewegen sollten. Otl Eicher hat es immer verglichen mit dem Erlebnis des Fluges über die Alpen, wenn man das Allgäu und Oberbayern unter sich liegen sieht, die Seen, den hellblauen Himmel und das Grün. Man konnte das gedanklich noch weiterführen und sagen, dass es die Farben der schwachen Kräfte seien, der Natur, des Wassers, des Himmels und nicht die Farben der Macht.
Befreite Dinge und befreite Menschen. Darin sah Otl Eicher sein Wirken im Sinne der gemordeten Geschwister Scholl. Am 13. Mai wäre er 100 Jahre alt geworden. Gestorben ist er am 1. September 1991. In den letzten Tagen seines Lebens arbeitete er an Porträtbüsten von Hans und Sophie Scholl. Mit Sophie verband ihn viel. Eine gewisse Scheu genauso wie die Lust am geistigen Wettstreit, die Intensität des intellektuellen und religiösen Ringens. Die Freude daran, die Freude am Zusammensein, aber auch den Ernst ihrer Lage hielt Otl Eicher auf berührende Weise in Erinnerung an das gemeinsame Wochenende im Elsassfest. In Innenseiten des Krieges schrieb er:
Ein sonniger Morgen, eine helle Wirtsstube, ein langes Frühstück. Wir waren ebenso aufgeräumt wie aufgewühlt. Außer uns beiden war niemand in der Wirtsstube. Und wir saßen wieder in der schönen Ecke, hungrig und offen für alles, was der andere in Worten heranschaffte. Die Landschaften des Denkens waren aufregender als Arkadien. Schließlich sprachen wir um unser Leben. Wenn wir fragten, was wird aus diesem Land, dann war das die Frage, was wird aus uns? Und wenn zwei junge Leute, die am Anfang ihres Lebens stehen, so fragen, spürt man die Vibration, die aus der Gegenwart von Geschichte entsteht. Wie wird das enden? Das Krachen im Gebälk der Geschichte war so laut, dass wir wussten, nachher würde alles anders sein als zuvor.